Ja, interessant, wenn du sagst, vor 36 Jahren wurde das Haus eingeweiht. Ich habe auch heute beim Gebet so gedacht, Gott lässt die Gebete nicht unbeantwortet. Auch, dass der Raum sich füllt. Die Gemeinde ist ja letztendlich die Menschen, die zusammenkommen und nicht die Mauern. Das vergeht einmal. Aber die Ewigkeit, die ist an der Gemeinde zu sehen. Ja. Ich habe heute, ich denke, seit langem das erste Mal nicht verfolgte Christen. Eigentlich ist das der Sonntag der verfolgten Christen. Ich weiß nicht, ob ihr nochmal zum Thema habt im November. Von Open Doors gibt es ja immer ein Material und das sind viele, die verfolgt werden. 360 Millionen, sagt Open Doors, die unter harter Verfolgung leben. 360 Millionen Menschen, das muss man sich mal vorstellen. Und wenn man die Geschichten liest, Open Doors gibt ja immer dieses Monatsheft raus, wo für jeden Tag Anliegen stehen, dann weiß man immer wieder, wie gut es einem selbst zum Teil geht. Wir haben einen anderen Druck hier bei uns im Land, aber es ist nicht dieser Verfolgungsdruck. Wenn ich lese, dass in Nigeria Tausende im fünfstelligen Bereich in den letzten Jahren umgebracht wurden. Ein Massaker nach dem anderen. Genauso in der Demokratischen Republik Kongo. Ein Massaker nach dem anderen. Und so ist in Afrika es ganz schlimm in diesen letzten Jahren und 10, 20 Jahren und in der islamischen Welt im Besonderen. Plus Nordkorea und andere Diktaturen. Ja, es ist schon. Da kommen Fragen auf. Die Geschwister gehen sicher durch viele Fragen und man liest es auch, wenn dann ein Leid sich an das andere reiht. Gott, wo bist du? Warum? Ich habe heute auch eine Frage. Wo kommst du her und wo willst du hin? Wo kommst du her und wo willst du hin? Was würdest du darauf antworten? Als ich mir selbst diese Frage gestellt habe, habe ich erstmal keine Antwort gehabt. Da muss ich erstmal nachdenken. Das kann ich schnell antworten. Heute Morgen kommen wir aus Celle und nachher wollen wir wieder nach Celle. Also das ist, aber darum geht es ja gar nicht. Das ist ja eine Lebensfrage. Na, wo willst du hin zum Gottesdienst? Das ist schon mal eine gute Antwort. Ich musste erstmal schlucken bei der Frage. Wo kommst du her und wo willst du hin? Das ist ja Gott, der das fragt. Und die Frage, die er stellt, die stellt er der Hagar. Ich lese mal die Geschichte jetzt nicht vor. Es ist die Geschichte aus 1. Mose 16. Hagar, die ägyptische Magd, war bei Abraham, sie war Sarah unterstellt, der Frau Abrahams, und sie war eine Sklavin, eine Dienerin. Und sie war vor Sarah geflohen. Was war passiert? Abraham und Sarah waren schon alt, Abraham 86, und sie haben keine Kinder bekommen. Und Gott hat ihnen Kindern versprochen, einen Sohn. Kam kein Sohn. Und dann sagt Sarah, nimm du meine Magd, meine Dienerin, meine Sklavin und schlaf mit ihr. Und das Kind, was sie dann bekommt, das ist dann, das zählt als meins. Das war damals so üblich. Gemacht, getan. Hagar wurde auch nicht lange gefragt als Leihmutter. Und dann wurde sie schwanger und erlebt das. Eine Sklavin, die auch schon am ägyptischen Pharaonenhof eine Sklavin war. Und sie wird schwanger und Sarah nicht. Und dann fängt sie an, Sarah zu verachten. Wisst ihr, das kann man so heimlich machen. Also sie lässt Sarah spüren, du bist nicht schwanger. Du bist zwar die Sarah, aber schwanger kriegst nicht hin. Aber ich guck. Worauf die Sarah sie demütigt, das Demütigen muss schon recht schmerzhaft gewesen sein, so dass die Hagar sagt, das halte ich nicht mehr aus, jetzt reicht's, ich gehe. Und dann flieht sie in die Wüste zu einem Brunnen nach Shur. Shur ist so ein Wüstenteil auf dem Sinai Richtung Ägypten. Sie war ja eine ägyptische Magd und sitzt da an einem Brunnen und sie war einfach geflohen. Ihr einziger Gedanke war raus. Kennen wir das nicht? Aus dem Alltag einfach mal raus. Mal weg. Und da sitzt sie da an diesem Brunnen und ich könnte mir vorstellen, dass ihr da Fragen gekommen sind. Was ist mein Leben eigentlich wert? Sie war geflohen, das Alte war vergangen, dachte sie. Ägypten, da war sie auch eine Sklavin, wohin soll ich? Was ist mein Leben wert? Was ist passiert? Was ist falsch gelaufen? Wo will ich eigentlich hin? Die Frage kam. Und die stellt sich ja auch dem modernen Menschen manchmal, wenn in der Sklaverei des Terminkalenders und der Verpflichtung und der Verantwortung und der Herausforderung und der Wünsche und Erwartungen, die man alle zu erfüllen hat, und da kommen noch die eigenen Wünsche dazu, die dann manchmal untergehen oder öfters, und dann fragt man sich, wo will ich eigentlich hin? Was mache ich eigentlich? Was ist das Leben? Nochmal zu Hagar. Sie war eine Sklavin, eine Magd am Hof des Pharaos. Dann kam ja diese Situation, dass Abraham aus seiner Heimat nach Kanaan gezogen ist und mit seiner Frau. Und das war das Land, was Gott ihm verheißen hat. Und dann kam eine Hungersnot. Und er und seine Frau zogen nach Ägypten. Und um da zu überleben, dort war Essen. Das Problem war nur, er wusste, meine Frau ist hübsch und es könnte sein, dass ein anderer ein Auge auf sie wirft. Und dann war das in Ägypten so, wenn man eine verheiratete Frau genommen hat, dann war das Ehebruch. Das durfte man nicht. Also wenn man eine verheiratete Frau sah und wollte die haben, dann durfte man das nicht, das war ja Ehebruch. Aber was legal war, man konnte den Mann umbringen. Und dann hatte man die Frau. Das war so, das war damals, ist doch Gesetz, ich meine... Heute müssen wir CO2 retten und morgen ist es wieder was anderes. Und ich weiß nicht, also es gibt ja immer verschiedene Gesetze. So war das. Und daraufhin hat dann Abraham mit Sarah das so abgemacht, du bist meine Schwester. Und sie war ja auch seine Halbschwester. Nicht von der Mutter, aber von Vaters Seite war sie auch die Tochter, aber die Mutter war eine andere. Und so ging sie nach Ägypten und die Großen vom Pharao, sie haben auch sie gepriesen. Oh, da ist ein Fremder gekommen, ein Flüchtling, der hat eine hübsche Frau, Pharao, die sieht richtig gut aus. Und der Pharao geguckt und gleich sie genommen. Und hat Abraham dafür Geschenke gegeben. Tiere, Knechte und Mägde. Und da muss die Hagar auch von Pharao einfach verschoben worden sein zu Abraham. Also die Hagar war eine Magd, eine Sklavin, die wurde einfach hin und her geschoben. Und so kam sie zu Abraham. Dann hat Gott den Pharao geplagt mit großen Plagen und auch sein Haus. Und irgendwie hat dieser Mann realisiert, was hier passiert, ist eine Strafe Gottes. Ich wünschte mir manchmal, unsere Gesellschaft, unsere Welt würde nochmal ihr Verhalten oder das, was wir erleben, in Zusammenhang bringen mit Gott. Das ist ja nicht gemacht. Gott ist abgeschrieben. Das schaffen wir selbst. Aber der Pharao hat es gewusst. Und dann geht er zu Abraham und sagt, Abraham, was hast du hier gemacht? Warum hast du gelogen? Du hast mich in Bedrulle gebracht. Gott straft mich. Was hast du da gemacht? Und dann erzählt er, ja, ich wusste, was passiert. Man hätte mich umbringen können und ich wollte auch leben. Und deswegen habe ich gesagt, es ist meine Schwester. Daraufhin gibt der Pharao dem Abraham die Sarah zurück und die Geschenke darf er auch behalten. So, und so war die Hagar eine Sklavin oder eine Dienerin von Sarah. Das heißt, Hagar hatte nie in ihrem Leben freie Berufswahl erlebt. Sie hat auch nicht über ihr Leben bestimmen können. Über ihr Leben wurde immer bestimmt. Immer. Ihr Leben war eigentlich wertlos. Und das war ihr ganzes Leben so. Das kannte sie nicht anders. Und schlussendlich musste sie noch Leihmutter sein und wurde gar nicht gefragt, ob sie mit dem Mann ins Bett gehen will oder nicht. Vielleicht war es ja für sie auch attraktiv, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hin und her geschoben. Und dann wird sie schwanger. Und vielleicht war das das erste Mal in ihrem Leben der Moment, wo sie das Gefühl hatte, mein Leben hat doch eine Bedeutung im Vergleich zu Sarah. Nicht, weil ihr Leben Bedeutung hatte, sondern im Vergleich zu Sarah. Guck mal, die Chefin hier, die kriegt niemand Kind hin. Aber ich bekomme es. Habe ich so gedacht. Vielleicht war das der einzige Moment. Und wie oft leben auch wir Menschen im Vergleich zu anderen, um eine Antwort auf den Wert unseres Lebens zu bekommen. Welchen Wert habe ich wirklich? Ja, man kann nach außen schön reden, aber was ist mein Leben wert? Im Vergleich zum anderen, den schlechter geht, ist natürlich aufgewertet. Wenn es dem anderen besser geht, abgewertet. Und so eiern wir viel im Leben auf dieser Ebene, manchmal jedenfalls. Die Folge der ganzen Geschichte, Hagar verachtet Sarah, Sarah beschwert sich bei Abraham und sagt, hier die Magd, das hat sie mir angetan, du bist schuld. Dabei hatte sie den Gedanken gehabt, sie hat den Plan ihrem Mann ins Ohr geflüstert und dann sagt sie, Mann, du bist jetzt schuld. Und er sagt, mach mit Hagar, was du willst. Und daraufhin hat sie die Hagar gedemütigt und zwar so, dass sie es nicht mehr ausgehalten hat und gesagt hat, nur raus von hier, weg, es geht nicht mehr. Und dann sitzt sie da in der Wüste. Rumgeschubst, benutzt, hin und her geschoben. Alleine gelassen mit dieser Frage. Ich weiß noch, nur weg. Ich weiß noch, wir haben ja im Sommer geplant gehabt, diese längere Reise. 7 Wochen waren wir weg. Und das war der Mutter dieses Gedanken war ja auch, einfach mal raus aus der Tretmühle, oder? Mal raus aus dem Terminkalender von den Verpflichtungen und dem, was alles zu tun ist. Und dann waren die 7 Wochen da. Und da habe ich am Anfang einen Schreck gekriegt, habe ich gedacht, was machst du denn jetzt mit der ganzen Zeit? Ich meine, die Zeit war nachher gut gefüllt, die hätte auch länger gehen können und ich wünsche mir wieder so eine Zeit, aber ich habe erstmal einen Schreck gekriegt. Nur raus ist noch keine Antwort. Ja, wo soll es denn hingehen? Das war dann wirklich eine gut gefüllte Zeit, aber zunächst mal, und so auch sie, einfach nur raus. Und da kommt Gott ins Spiel und begegnet ihr. Und Gott hat sie schon früher gesehen in ihrem Leben, was sie erlebt und durchlebt hat in Ägypten, wie sie dann verschoben wurde zu Abraham, was dann passierte als Leihmutter und so weiter. Er hat das alles gesehen. All die Jahre. Gott sieht auch das, was wir durchleben. Auch wo wir das Gefühl manchmal haben, wir stehen da alleine. Gott sieht es tatsächlich. Also ich realisiere auch nicht immer, dass Gott mich sieht oder uns. Aber es ist so. Er hat das alles gesehen. Und er kommt dann, der Engel des Herrn, in der Wüste zu Hagar. Bibelausleger sagen, das war Jesus selbst, der zu ihr kommt. Und er geht nicht, kommt nicht zu ihr und geht nicht an ihr vorbei mit dem Gedanken, selbst schuld, wärst du nicht so herablassend gegen Sarah gewesen, hättest du dich besser verhalten, wärst du gar nicht in die Situation gekommen, sieh zu, wie du klarkommst und geht weiter. Das macht er nicht. Der Herr kommt auch nicht so auf diesem Weg. Hagar, ich bin der allmächtige Gott, ich habe alles gesehen, was du gemacht hast und weiß, warum du hier sitzt. Du hast deine Herrin gering geachtet, das ist Sünde, das ist Schuld, das hättest du nicht tun sollen. Du bist selbst schuld, warum alles aus dem Ruder gelaufen ist. Geh zurück, entschuldige dich und ordne dich unter. Wie wäre das? Wie wäre das, wenn du fix und fertig bist? Dann kommt einer, erzählt dir erstmal alles, was du falsch gemacht hast und sagt, demütige dich. Nein, der Herr kommt mit der Frage, Wo kommst du her und wo willst du hin? Wie geht's dir? Interessiert und aufmerksam und nimmt sie wahr als Mensch. Also, ich habe wirklich nachgedacht. Wo komme ich her und wo will ich hin? Ich muss mir das immer wieder vergegenwärtigen, damit ich eigentlich weiß, wo ich heute stehe. Ist das, was ich heute mache, das, was ich will? Woher kommt das eigentlich? Warum das, was ich heute mache und wo will ich hin? Was ist das Ziel? Dir gegenüberstehen, dich ins Angesicht sehen, hast du gesagt, das ist ein Ziel. Aber die Antwort braucht man. Sonst macht das Leben keinen Sinn. Oder man lebt einfach dahin. Das ist ja auch ein Lebensstil, den viele haben. Lasst uns feiern heute und morgen ist es egal. Hauptsache irgendwie gut. Gott platzt nicht in den Alltag unseres Lebens, sondern wartet auf einen Moment der Ruhe, wo Gespräch möglich ist. Ich bin überzeugt, dass der Herr öfters uns begegnen will, zu uns reden will, uns Dinge zeigen will, aber wir sind oft auch zu beschäftigt. Wer sich Zeit und Ruhe zur Bibellese nimmt, zum Gebet, die Nähe Gottes sucht, erlebt sie. Das kann ich auch aus reichlicher Erfahrung sagen. Ich kenne beides. Dieses so beschäftigt sein, dass man irgendwann gegen die Wand läuft, leer läuft, fix und fertig ist und nicht mehr weiter weiß und dann irgendwann vielleicht sagt, Herr, zeig mir, wo es weitergeht. Man hat sich nie die Zeit zur Ruhe genommen, aber ich kenne auch diese anderen Zeiten, wo die Bibel lese und das Gebet täglicher Bestandteil ist. Heute ist es so ein Mix aus beidem und wo ich Gottes Gegenwart erlebe und auch sein Reden. Das muss nicht immer so ein besonderer Moment sein. Wo kommst du her? Wie geht's dir? Die Frage wird an mir oft gestellt. Wie geht's dir? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber am Telefon telefonieren mit jemandem. Wie geht's dir? In der Regel ist keine Zeit darauf zu antworten. Weil es geht gar nicht um die Frage. Man ruft jemanden an, weil man Anliegen hat. Und wenn er auf einmal fragt, wie geht's dir und geht's dir nicht gut, was sagst du dann? Bist du dann anfangen, lange zu erzählen? Du weißt von vornherein, der andere hat erstens keine Zeit, ich habe auch keine Zeit. Also, und ich überlege mir dann immer, was kann ich antworten, ohne sagen zu müssen, wie es mir geht, aber ehrlich zu sein. Das ist manchmal so ein Ding. Es ist gut, wenn man Beziehungen hat, wo einer fragt, wie geht's dir und auch Zeit dafür ist. Und man merkt, dass man gesehen wird mit dieser Frage. Mir ist auch klar, dass nicht jeder verstehen kann, wie es mir geht. Und nicht jeder kann dich verstehen. Es ist gut, wenn man Freundschaften hat, wo das möglich ist, Beziehungen. Auf der anderen Seite kenne ich aber auch Situationen, wo jemand fragt, wie geht's dir und will etwas aushorchen, will was rauskriegen, was er gegen einen selbst verwendet. Das kenne ich auch. Gibt es. Wenn Jesus fragt, wenn der Herr fragt, ist nichts von alledem. Ich kenne solche Momente, in denen ein Satz, ein paar Worte, eine Aussage ich im Herzen klar höre und ich weiß, das ist jetzt Jesus. Das kenne ich. Jesus schleicht sich nicht in den Hintergang unseres Lebens, wie im Okkultismus. Ein Mensch wird hypnotisiert, um ihn dann als Medium zu gebrauchen. Kennt ihr das? Schon gehört, gelesen? Leute, wer es bei im Okkultismus, im Spiritismus, wird der Wille des Menschen und der Verstand ausgeschaltet und der Mensch wird zum Kanal für die Dämonen. Das ist so. Das ist die Wirklichkeit. Das heißt, der Mensch wird missbraucht. Nur Menschen erkennen das nicht immer. Das macht Jesus nicht, sondern er kommt und klopft an die Tür unseres Herzens. Er begegnet uns im Herzen direkt und wir sind bei klarem Verstand. All die Begegnungen mit dem Herrn in der Bibel, die wir lesen, die Leute waren alle bei klarem Verstand. Ob ein Mose oder ein Abraham oder ein Daniel, die haben zwar erschreckende Erlebnisse gemacht, sind wie tot auf den Boden gegangen vor der Allmacht Gottes, aber der Verstand war sehr klar. Da wird nichts ausgeschaltet. Gott schaltet uns nicht aus, Gott schaltet uns an. Er möchte, dass wir verstehen, dass wir den richtigen Weg erkennen, dass wir die Wahrheit erkennen. Er begegnet uns ehrlich und direkt. In dem Augenblick, wo Gott einem begegnet, da fällt alles Misstrauen weg. Und man spürt das auch. Es sind Situationen, wo man merkt, hier spricht Jesus. Jesus sagt in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme und folgen mir. Einem Fremden, einer fremden Stimme gehorchen sie nicht. Die, die mich kennen, die hören mich und halten mein Wort. Das sind Situationen, wo man spürt, da sieht mich einer. Ich erinnere mich an zwei Situationen in 44 Jahren Christsein, die dieser Art waren. Und plus unzählige bei Bibellesen. Zum Teil täglich. Aber zwei besonders. Eine war auf einer Radtour auf der E6 durch Lappland im Norden Norwegens vor 16 Jahren mit unserem Sohn und seinem Freund. Und das war der regenreichste September, als wir da eine Radtour gemacht haben mit Zelt. Und wir haben in der Regel wild gezeltet, also nicht auf dem Campingplatz. Und jeden Tag habe ich mit Gott gehadert. Jeden Tag. Herr, kannst du mir nicht besseres Wetter geben? Und ich diene dir, ich arbeite noch für dich. Und jetzt fahren wir dahin und es ist der regenreichste September in 100 Jahren. Dankeschön, so ungefähr. Jeden Tag habe ich mich beschwert. Und dann, ich erinnere mich noch irgendwo Richtung Narvik, an irgendeiner Stelle unterwegs, als das wieder so war, hörte ich ganz klar die Worte in meinem Herzen, tief in meinem Herzen, können wir nicht anders miteinander umgehen. Ehrlich. Jesus hat mit mir nicht diskutiert. Hat mir nicht lange Erklärungen, habe ich gehört. Im Herzen können wir nicht anders miteinander umgehen. Das war wie einer, der bittet. Das ist doch Gott, das ist doch der Herr. Das berührt mich bis heute zutiefst. Das ist eins von zwei Erlebnissen, die ich gehabt habe, wo ich weiß, er sieht mich, er kennt mich und ich bin ihm wichtig. Die Beziehung ist ihm wichtig. Und das bezeugt die ganze Bibel. Dem Herrn ist die Beziehung zu dir und zu mir wichtig und die ist ganz persönlich und eng und nah. Das war solch ein Moment. Da schweigt alles. Ich war erledigt mit meiner ganzen Meckerei. War ja auch gut. Und am Ende der Tour habe ich gedacht, würde ich sofort wieder machen. Es war schön. Also können wir nicht anders miteinander umgehen? Das muss solch ein Moment für die Hagar gewesen sein. Da sitzt sie da, hockt in ihrem Elend am Brunnen in der Wüste, auf dem Weg nach Ägypten, wo sie auch Sklavin war. Da war sie Sklavin, da war sie Sklavin. So eine richtige Flüchtlingssituation, kann ich mir gut vorstellen. Weiß nicht, was kommt. Und da kommt der Herr und sagt, wo kommst du her? Wo willst du hin? Die Frage möchte Gott jedem Menschen stellen. Jedem Menschen. Der Kommunist würde seine Antwort geben und der Kapitalist seine Antwort und der Grüne würde wieder eine andere sagen. Und jeder hat dann so seine Ideen, alles. Und für Gott hat man ja oft kein Ohr zu beschäftigt. Aber ich glaube nicht, dass Gott die Menschen alle stehen lässt, die Grünen und die Linken und die Kapitalisten und wie sie alle heißen, sondern Gott möchte zu jedem reden. Aber er kann halt wirklich nur zu den Verlorenen reden, weil die dann irgendwann mal an einen Punkt kommen, wo das Leben so geschrottet ist, dass tatsächlich diese Frage im Vordergrund steht, wo komme ich eigentlich her, wo will ich hin? Wie die beiden Männer am Kreuz. Und dann ist auch noch nicht gesichert, dass man sich Gott anvertraut. Also Gott bemüht sich wirklich. Aber
er kommt. Und die Sarah und die Hagar sagt direkt, kein Misstrauen, überlegt sich nicht, wo das Minenfeld ist, wie beantworte ich das jetzt, damit dann nachher irgendwo über eine andere Ecke was rauskommt. Sie sagt einfach, ich bin vor Sarah geflohen, meine Herrin. Mein Leben ist schiefgelaufen, alles aus dem Ruder. Wo kommst du her? Fragt der Herr dich und auch mich. Er kennt unsere Vergangenheit, das, was wir durchlebt haben, was wir erleben, erleiden, erlitten haben, was uns Freude macht, unsere Wünsche, unsere Lebenssehnsucht, unsere unerfüllten Wünsche, das, was wir gerne gehabt hätten, das, was wir hatten. Oft sehen wir nur, was wir nicht haben und sehen gar nicht mehr, was wir haben. Das ist so ein, er weiß das. Er weiß um unser Versagen, er weiß auch um unser Vergleichen, wie wir versuchen, unserem Leben durch irgendwas Wert zu geben. Er sieht es. Ich habe mir gedacht, setz dich mal hin und stell dir vor, dass Jesus dir ganz persönlich jetzt die Frage stellt, wo kommst du her und wo willst du hin? Vielleicht heute Nachmittag in dieser Woche. Setz dich mal hin und stell dir das vor, dass Jesus dich jetzt das fragt. Überlege dir, wie deine Antwort ist und fange an, Jesus zu sagen, wo du herkommst und wo du hin willst. Also ich muss auch noch machen, aber ich habe so etwas schon erlebt. Man kann Bibelworte nehmen und kann sich vorstellen, das sagt mir Jesus jetzt, was will ich antworten? Beziehungsweise ich sage ihm etwas, was antwortet er mir? Und dann einfach mal hören im Herzen. In dieser Frage, wo kommst du her, liegt auch ein versteckter Wink, ein Hinweis, eine Antwort. Könnt ihr euch das vorstellen? Liegt in der Frage eine Antwort? Wenn Gott sie fragt? Die Antwort ist die an Hagar und auch an uns, wer sind deine Eltern? Wer sind deine Urgroßeltern? Wer sind deine Ururgroßeltern? Und dann Generation und Generation und Generation zurück. Irgendwann sind wir bei Noah und seiner Familie. Und wenn wir von da aus weitergehen, sind wir bei Adam und Eva und dann bei Gott. Wo kommst du her? Wenn Gott so fragt, erinnert er uns auch daran, du kommst von mir. Du bist mein Gedanke. Ich habe dich gemacht. Du bist nicht das Produkt deiner Umgebung, deiner Umstände, deiner Eltern, deiner Vergangenheit, deiner Traumatisierung oder weiß ich was, alles, was uns im Leben Schläge beigebracht hat. Oder deiner Urgroßeltern oder des Dritten Reiches oder sonstiger Geschichten. Geh mal ganz, oft nicht der Sündenfall ist das Erste in deinem Leben, sondern ich, Gott, ich habe dir das Leben gegeben. Epheser 1, Vers 4, denn in ihm, in Jesus, hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in Liebe. Wir kommen ursprünglich aus dem Zustand der Sündlosigkeit. Das ist unsere Herkunft. Das ist das Urmodell, der Prototyp vor dem Sündenfall, nicht der Sündenfall. Das dann passiert leider. In unserem Leben auch. Aber das ist unsere Herkunft. Gott sagt, wo kommst du her? Möchte auf Spur bringen, du kommst von mir. Der Stolze weist das ab. Der muss erst im Schweinestall der Evolution landen, bevor er die Frage, ja, es ist so. Die Evolution, konsequent zu Ende gedacht, landet bei Diktatur. Bei der Auswahl des Stärkeren, oder? Es ist so. Wo willst du hin? Fragt der Engel. Wahrscheinlich nach Ägypten. Vielleicht hat Hagar auch gar nichts gesagt. Einfach nur raus, weg. Weg von der Sarah. Ich weiß nicht, was deine Sarah ist. Deine Lebensumstände, die dich demütigen, knechten, knebeln. Aber interessant, Hagar sagt, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen und ohne Unterbrechung, die Antwort kommt direkt vom Engel des Herrn, vom Herrn selbst, kehr um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Stell dir eine Situation vor, du bist weggelaufen aus deiner Beziehung, Ehe, Arbeitsplatz, es ist mir alles zu viel, es reicht, der Level ist zu hoch, es ist genug, ich gehe. Und dann hockst du da irgendwo im Wald oder sonst wo, heulende Elend, da kommt jemand, was erwartest du? Jemand, der dich streichelt, der dir den Arm umlegt, dich tröstet, Verständnis für dich hat. Ja, das ist ja furchtbar, was deine Frau, dein Mann, dein Arbeitgeber, dein Chef und was sie alle mit dir gemacht haben, alles furchtbar. Empörend. Wir leben in einer Empörgesellschaft. Heute ist alles empörend. Jeder meckert über den anderen. Aber du möchtest in so einem Moment Trost haben. Und dann stell dir vor, dann kommt jemand und sagt, geh zurück an deinen Arbeitsplatz. Geh zurück in deine Beziehung. Geh zurück zu deinem Terminkalender. Und demütige dich. Unterstell dich dem wieder. Wie wäre das? Wie wäre das? Ich würde schlucken. Wahrscheinlich ist er erstmal froh, raus zu sein aus dem ganzen Mist. Im Grunde sagt der Engel des Herrn, geh zurück in diese Situation, die dich demütigt, niedermacht, klein macht. Geh zurück in deine Lebenswirklichkeit, die Umstände, in denen du lebst, von denen du gerade geflohen bist. Geh zurück in diese Lebenswirklichkeit, die bestimmt ist von Neid, Vergleichen, Geiz und Missgunst, von gedemütigt werden und demütigen. Sarah hat Hagar gedemütigt und Hagar hat Sarah gedemütigt. Jeder auf seine Art. Das haben wir ja drauf. Das sagt der Engel. Geh zurück in diese Welt von flotten Sprüchen, die nicht so gemeint sind und auch wehtun. Geh zurück. Ist das nicht eine Zumutung? Ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Nein, wenn Jesus uns zurück in den Alltag und in die Lebenswirklichkeit ruft, schickt, dann geht er mit. Er geht mit. Er trägt mit. Wenn du dich ihm anvertraut hast, er trägt mit. Der Engel des Herrn sagt der Hagar, nicht nur geh zurück. In der Antwort liegt auch, du brauchst nicht so zurückgehen, wie du gekommen bist. Du brauchst nicht zurückgehen in diesen Kreislauf von gedemütigt werden und demütigen. Du brauchst nicht darin weitermachen. Du brauchst nicht deine Bedeutung dir daraus herausziehen, dass du einen anderen kleiner machst und damit dich höher. Du brauchst das nicht mehr. Du brauchst nicht in diesem Kreislauf von Sünde, von Kampf, von Neid und Ärger und Missgunst. Du brauchst darin nicht weiterlaufen. Du musst nicht in diesem Kreislauf von Schuld bleiben. Das ist ja unser Kampf. In dem Kampf stehen wir. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Wo? Nicht nur am Strand, wo die Sonne scheint, sondern im Alltag, wo wir sind. Da will ich dir Ruhe geben, an deinem Arbeitsplatz. Da, wo du bist, da, wo du stehst, wo das Gefühl ist, es reicht, es ist zu viel. Da bin ich direkt bei dir und ich trage mit dir mit. Im Grunde drückt der Engel des Herrn ihr aus, du hast für mich Bedeutung. Und sie sagt ja auch dann im Anschluss, du bist der, der mich sieht. In Ägypten wurde sie als Sklavin gesehen, bei Abraham und Hagar und Sarah auch. Dann wurde sie als Leihmutter gesehen und dann als aufmüpfige Magd, der man einen auf den Kopf geben muss. So ist das Leben, das schiebt einen hin und her manchmal. Ich sag mal so, kein Mensch kann dir und mir die Bedeutung geben, die ich mir eigentlich ersehne, die ich haben möchte. Heute klatschen Leute, morgen ist es so. Heute top, morgen flop. Geht ganz schnell bei Menschen. Das weiß ich. Heute wirst du gefeiert und morgen bist du abgeschrieben. Heute Halleluja, morgen Kreuze gehen. Das berühmte Beispiel. Bei Gott nicht. Bei Gott nicht. Geh zurück in deinen Alltag. Ich bin mit dir. Die zweite Antwort Gottes, des Herrn, an die Hagar ist: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Siehe, du bist schwanger geworden und du wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Ich gebe dir Zukunft, ich gebe dir Leben. Da kommt noch was auf dich zu, du kannst dich noch freuen. Zukunft. Die politischen Ideologen, die können alle ihre Ideologie erklären. Und brennend überzeugt, das funktioniert. Die Kapitalisten sind davon überzeugt, dass der Kapitalismus funktioniert, dass da halt den Bach runtergeht und viele dabei über die Klinge gehen, ist für sie egal. Sie freuen sich. Da kommt Freude auf. Die Kommunisten auch. Wir wollen die Welt retten. Wir schaffen das Paradies auf Erden. Und die Wirklichkeit? Diese Freude liegt in Illusionen. Die Freude Gottes ist eine andere. Es ist eine zugesagte Freude und Hoffnung. Du kannst dich freuen, es kommt noch was auf dich zu. Gib nicht auf, geh weiter. Du bist wert. Jesus hat für jeden von uns einen Weg geebnet und eine offene Tür. Wie das konkret aussieht für jeden Einzelnen, das weiß ich nicht. Das ist Gottes Sache mit dir und ihm. Wie das für mich ein Stück weit aussieht, ja, kann ich was sehen. Aber allen, die sich Jesus anvertraut haben, sagt er das ewige Leben zu. Es ist nicht alles hier, auch hier. Aber Jesus sagt nicht, tschüss, ich gehe jetzt und am Himmelstor warte ich auf dich, wenn du endlich durch das Leben gekrochen bist oder gelaufen bist, sondern ich gehe jeden Tag deines Lebens, laufe ich den Glaubenslauf mit dir bis zum Ziel. In dem Wissen, in dieser Gottesbegegnung, Hagar geht zurück. Die geht zurück. Sie reagiert nicht empört, Unverschämtheit. Hast du gar kein Verständnis für mich? Kannst du gar nicht mitfühlend sein, was ich alles durchlebt habe in meiner Vergangenheit? Immer nur Sklaven, immer nur hin und her geschoben. Und ich soll jetzt zurückgehen und mich demütigen noch? Also bitteschön. Gewerkschaft rufen. Gab's damals nicht. Nein. Sie hätte ja auch weiter fliehen können. Sie geht zurück. Und dann bekommt sie diesen Sohn. Und Abraham nennt ihn Ismael. Und er ist der Stammvater von 12 Stämmen. Arabische Stämme. Großes Volk. Gottes Zusage und Zukunft. Sie geht zurück. Und ich vermute mal, dass auch die Beziehung zu Sarah geklärt war. Hagar musste sich selbst nicht mehr aufwerten, indem sie die Sarah abgewertet hat. Das konnte sie stehen lassen. Gott ist dir begegnet. Es geht anders. Manchmal geschieht das so in unserem Leben, dass Gott nicht die Umstände verändert, sondern uns. Und dann, wenn das geschieht, dann ist es viel schöner noch. Wenn die Umstände sich ändern, ist es auch noch gut. Wahrscheinlich haben sich sogar die Umstände geändert. Vielleicht hat auch Sarah, ich nehme an, dass auch sie sich geändert hat. Aber der letzte Punkt: Brauchen wir solch eine Gottesbegegnung? Das ist nicht die Botschaft. Das ist nur ein Beispiel. Ich habe euch erzählt, ich erinnere mich an drei solcher Situationen. In 44 Jahren, das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Das sind besondere Momente, aber ich weiß auch um Berufungsmomente, um Momente, wo Gott sagt, mach dies oder das. Das sind wenige. Ich sage manchmal bei den Rangern, 1% Inspiration, Eingebung, 99% Transpiration, Schweiß, Arbeit, das ist das Leben. 1:99. Wir brauchen nicht diese Haare-Momente, wir dürfen sie haben. Gott lässt uns da auch nicht zappeln. Ich denke, es ist schon so, dass Gott auch diese Momente der Niederlage, des Versagens, der grundlegenden Fragen nutzt. Nicht um das auszunutzen, sondern weil er endlich einen Moment findet, einen Zugang findet zu uns, weil wir vorher keinen haben, weil wir zu beschäftigt sind. Aber wir brauchen das nicht. Aber Gott gibt es uns. Aber eins ist mir auch deutlich geworden bei diesem Text und bei dieser Frage. Die tägliche Bibellese, das Gebet, wenn wir Kontakt zu Jesus halten, dann dürfen wir jeden Tag solche kleinen Hagar-Momente erleben. Also wenn ich in Ruhe die Bibel lese und nicht nur gehetzt dadurch jage, um mein Kapitel abzuhaken, sondern wirklich lese, ich erlebe regelmäßig ein Aufgehobenwerden, aufgewertet werden, Orientierung bekommen, ein mich zu Hause fühlen, weil die Welt Gottes ist unsere Welt. Wir sind mit dem Herrn versetzt in himmlische Örter. Das heißt, die Heimat ist tatsächlich im Himmel und wir leben hier in der Fremde wie ein Botschafter im anderen Land. Versteht ihr? Und so diese tägliche Bibellese, das Gebet, das sind solche Schritte, die wir tun können, denn der Herr ist sowieso da. Ich bin bei dir alle Tage. Es geht heute mit uns, bis wir uns zur Nacht legen und dann wacht er in der Nacht über uns, wenn wir schlafen. Und am Montag ist er bei uns und jeden Tag auch. Und wenn wir das erleben, dann hört auch dieser Fluchtimpuls auf. Oder dann weiß ich auch, da wo ich stehe, kann ich stehen. Und der Herr ist mit mir und das geht auch weiter. Und dann gibt er auch sicher mal Momente, wo wir dann raus können, der Urlaub oder wie man das heute nennt, wo man wirklich mal raus kann. Ja, wo kommst du her, wo gehst du hin? Wo willst du hin? Gott möchte uns Antwort geben und gibt Antwort. Von mir kommst du. Vor dem Sündenfall ist unser Anfang. Nicht nach dem Sündenfall. Und nicht der Tod ist das Ende, sondern die Ewigkeit. Eine Ewigkeit mit mir leben. Und hier möchte ich, dass du mich erkennst, dass du mit mir lebst in deinem Alltag und dass du in deinem Alltag da auch ein Zeugnis bist für mich, so wie ich dir das gegeben habe. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus, danke für diese Frage, die du der Hagar gestellt hast, wo kommst du her und wo willst du hin? Danke, dass du nicht nur eine Frage stellst, sondern auch selbst Antwort gibst und die Antwort bist. Denn unser Leben kommt von dir, Herr. Und das Ziel ist gleichzeitig auch der Weg mit dir und bei dir. Und das bis in Ewigkeit. Danke, Herr, dass du unser Leben kennst und dass du uns wirklich tragen kannst und dass du es auch bist, der unserem Leben Wert und Bedeutung gibt. Amen.